Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Willkommen zur zweiten Folge von Schönheit von hinten. In dieser Folge geht es um deinen Antrieb, dein Warum für all die Dinge, die du so in deinem Leben tust. Als zweites geht es um deine Ziele, wie du es schaffst, täglich ein Stück besser zu werden und somit deinem Ziel Stück für Stück näher zu kommen. Am Ende der Folge geht es dann darum, wie du es schaffst, deinen Beruf zum Hobby zu machen und ganz klar feststellst, dass Geld nicht dein Antrieb ist, um erfolgreich zu sein.
Ein sehr, sehr guter Punkt. Und was viele vernachlässigen bei dem Thema Fundament, das sind ja auch viele, viele Dinge, die im Hintergrund ablaufen. Du hast es ja anfangs erwähnt mit dem Thema, der Unternehmer haftet ja letztendlich dafür. Aber der Unternehmer ist ja auch verpflichtet, sich weiterzubilden, sich Impulse zu holen und. Und da hatte ich ja auch gesehen, dass du da auch sehr aktiv bist, Seminare besuchst, Persönlichkeitsentwicklung und. Was waren so deine Mehrwerte, deine Seminare, wo du sagst, okay, das waren die Punkte, die mich wirklich vorangebracht haben?
Also, das ist eine interessante Frage, weil man sollte immer gucken, nicht in seine eigene Branche, was gibt's da zu lernen. Ich habe natürlich, als ich bei Medcard eingestiegen bin, habe ich natürlich erstmal geguckt, okay, wer kann mir weiterhelfen in unserer Branche? Ja, habe mir einen Unternehmensberater geholt, der mir erstmal überhaupt gezeigt hat, wie müssen Zahlen in guten Salons aussehen? Ja, wir hatten den Vergleich unserer Salon gegenüber den 100 Top-Salons in Deutschland. Ja, kann man auch erwähnen, Schäfer und Partner hießen die. Das ist eine Unternehmensberatung, die spezialisiert ist auf Friseure. So, die konnten mir erstmal so ein paar Grundbasics geben, was Zahlen angeht. Ja. So. Dann, ungefähr nach einem Jahr, war dort in der Beratung dann aber die Grenze erreicht. Weil ich konnte ja durch die nur das tun, was alle anderen Guten auch tun. So, aber ich konnte nicht über den Tellerrand hinausgucken, weil der Vergleich war ja immer mit anderen Friseuren. Und so haben wir das dann irgendwann beendet und gesagt, okay, wir müssen in andere Branchen gucken. Wie machen die das? So, und irgendwie über YouTube bin ich dann irgendwann mal bei einem Video gelandet von Tobias Beck, die vier Menschentypen. Oh, das hat mich wirklich richtig mitgerissen. Ne? So ein 20-Minuten-Video kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal eingeben bei YouTube, Tobias Beck, die vier Menschentypen. Und habe mir das angeguckt. Das war eine, diesen Auftritt hatte er bei Gedankentanken. Und so habe ich mich dann mit Gedankentanken-Videos beschäftigt und bin dann irgendwann bei der Business Factory gelandet und habe da so einen Online-Kurs, der ging dauerhaft. Da habe ich dann, weiß gar nicht, das war irgendwie so einen monatlichen Beitrag hat man da bezahlt und hatte dann, oder habe ich bis heute noch Online-Zugang zu einer Online-Masterclass. Mhm. Und irgendwann schrieben die mich an und haben gesagt, willst du nicht mal live dabei sein? Ja, und ich habe dann gedacht, okay, was interessiert mich? Dann konnte man sich ein Thema aussuchen und ein Thema war Führung. Mhm. Und da war der Experte für Führung überhaupt Boris Grundl. Und er hat gesagt, okay, da musst du hin. Ja, das war mega Line-up. Also freitags war der Professor Dr. Knobloch, der ja wirklich eine... ist ja, weiß ich, glaube ich, fühlt schon 80 Jahre alt, aber wirklich der Typ, der sich auskennt mit ABC-Mitarbeitern, also Hammer. Ne? So, und dann Boris Grundl, natürlich auch Hammer. So, aber was mich so begeistert hat, ich bin da hingekommen und ich habe gedacht, ich kannte vorher so Seminare, da waren 10, 20, 30 Leute. Klar, bei der Versicherung gibt es dann auch mal so Tagungen, wo ich früher bei der Versicherung war, da waren dann auch mal so 100, 200, 300 Leute. Aber es war ja kein Seminar, sondern eher so eine Tagung, wo dann irgendwie vorgestellt wird, was sind die neuen Tarife etc. So. Aber da, das war ja wirklich dann ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar mit dem Thema Führung. Und ich kam da rein, und da waren, weiß ich nicht, ich glaube 200 Leute. Ne? Und ich dachte, ey, wow, 200 Leute? Wahnsinn, wo kommen die alle her? Was wollen die hier? Ne? So, und das zweite Gedanke, den ich dann hatte, okay, wie soll ich jetzt hier was lernen? Ja, also es sind 200 Leute, ein Referent, wie soll das gehen? So, das ist, Universität kennt man ja vielleicht, wenn du so einen großen Hörsaal da hast, so, also musst du, bis du da was lernst, dann musst du schon ganz genau aufpassen. So, ne? So, und dann habe ich auf einmal, ging dieses Seminar los und der Boris Grundl fing dort an zu sprechen und hat so eine krasse Energie in diesen Raum gebracht. Und dann kam diese Energie zurück von den Teilnehmern und es war für mich unfassbar, ne? Was da auch für ein positives Klima herrschte. Weil alle, die da waren, haben erstmal einen Haufen Geld dafür bezahlt, dass sie da sein können. Und hatten alle so eine mega krass positive Grundeinstellung. Die wollten was bewegen. Alle 200 in ihren verschiedenen Branchen, wo sie unterwegs sind. Und man hat sich dann natürlich dort auch, das ging über 3 Tage, hat man sich dort gut vernetzt. Wir haben bis heute eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Teilnehmer dieser Masterclass drinne sind. So, das war so der erste Schritt. Ich habe gedacht, wow, Wahnsinn, das kannte ich nicht. Das ist sowas, überhaupt gibt in Deutschland, das war mir neu. Und habe dann weitergebracht dort. Ne? Habe dann gesagt, okay, ich mach mal 10 Wochenenden bei denen und guck mir mal so verschiedene Sachen an. Da war dann Hermann Scherer, Alexander Christiani, Tobias Beck, Frank Thelen jetzt im Dezember. Aber auch Michael Rossi, Rhetoriktrainer, wahnsinnig geiler Typ so. Und hab dann da ein paar Wochenenden mitgenommen und hab dann irgendwo so für mich festgestellt, okay, dieser Alexander Christiani, der hat schon vor, weiß ich nicht, 20 Jahren hat er Seminare damals noch mit der Birka Birkendiel, die leider verstorben ist, aber die ja bei YouTube immer noch voll den Hype hat, so, ja. Mit der hat er schon zusammen Seminare gegeben und der macht jetzt Storytelling im Business, ja. Und das hat mich so begeistert. Also, wie du mit Stories, die man sich ja eh die ganze Zeit erzählt, ja, dein Business boosten kannst, so, ne? Und, ich bin dann bei denen tiefer in die Materie eingestiegen, bin bei ihnen im Mentoring-Programm dann irgendwann gelandet. Und ja, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Es kostet zwar einen Haufen Geld, muss man ehrlich sagen. Ich habe mal das überschlagen. Ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren, davon kannst du auf jeden Fall einen schönen kleinen neuen BMW kaufen. Das habe ich investiert in meine eigene Birne, ja. Aber es kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen. Und ein ausschlaggebender Grund dafür, das dann auch wirklich zu machen, war tatsächlich, habe ich mal einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendein Typ aus Österreich, der mittlerweile mehrfacher Multimillionär ist, aber der hat erzählt, der war pleite, ja, hat seine erste Insolvenz hingelegt und hat gesagt, die haben mir alles genommen damals, aber was sie mir nicht nehmen konnten, war mein Wissen.
Richtig.
So. Und er hat gesagt, okay, wenn du in dein Wissen investierst, das kann dir keiner nehmen, ja. Und breit gefächert. Also erstmal gucken, okay, wen gibt's da alles, ja? Was haben die erreicht? Wo stehen die? Auch finanziell, ne? Man hat ja oft genug, wenn du an der Universität bist, da ist ein Professor, der will dir erklären, wie die Welt funktioniert, ist aber selber, ja, jetzt, Entschuldigung, eine arme Sau, ja, so. Ist für manche auch interessant, so intellektuell, für mich nicht, so, ja? Für meine Ziele, ich will von den Leuten wissen, die, sag ich jetzt mal, die nie mehr mit dem Bein im Sumpf stehen können, weil sie einfach so finanziell frei sind. Von denen möchte ich wissen, wie es funktioniert. Das sind meine Professoren, ja. Weil da will ich ja auch hin.
Genau. Ja. Da möchtest du natürlich auch die Resultate sehen,
die genau.
du
erwähnt hast. Ne? Genau.
Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt und auch hier an dieser Stelle eines der Quick-Essenzen, auf die es ankommt, wirklich sich nicht zu scheuen, in die eigene, in die eigene Birne zu investieren. Ja. Und wirklich nachhaltig zu denken. Und beim Unternehmer ist das ja auch so, wenn ich jetzt investiere, dann ist es in den meisten Fällen so, dass ich nach einer langen Zeit erst die Resultate kriege. Es ist nicht wie beim Angestellten.
Nee, absolut.
Das ist meine Arbeitskraftinvestition und am Ende des Monats im besten Fall mein Entgelt kriege. Wir investieren und irgendwann kriegen wir es. Und wenn es blöd gelaufen ist, hast du zu viel investiert und kriegst nichts.
Ja.
Du hast eine Fehlinvestition.
Genau.
Aber so wie du sagst, sobald du in dein Mindset, in dein Hirn wirklich investierst und wirklich breit aufgestellt bist, und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, auch in anderen Branchen reinzuschauen. Ich finde, meine Podcasts höre ich mir selber sehr, sehr gerne an, weil ich ja auch immer wieder die Impulse von anderen Unternehmern habe. Klar, nicht berufsbedingt mit Unternehmern unterwegs, aber man unterhält sich ja in einem ganz anderen Kontext. Und so finde ich es immer wieder interessant, welche Dienstleistung dahinter steckt, welches Produkt. Und letztendlich, wenn man mal wirklich ganz ehrlich ist, machen wir nichts anderes. Wir haben ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung, aber im Grunde genommen machen alle Unternehmer in irgendeiner Form das Gleiche.
Genau.
Und wenn wir das verstanden haben und wissen, okay, es gibt bestimmte Tools, bestimmte Methoden, die du dir aneignen kannst, um dein Geschäftsmodell zu skalieren, denn es ist total egal, was du machst. Und du bist ja eigentlich ein Mann aus der Realität, du hast ja gar nichts mit Haare zu tun.
Ja.
Du hast ja nicht gelernt, nichts und genau. Bist da reingerutscht.
Ja.
Und morgen könnten wir uns über eine andere Firma unterhalten und auch da würde man es hinkriegen. Und das ist halt wirklich der Charme an der ganzen Geschichte. Sobald du wirklich nicht investiert hast, kannst du alles machen.
Absolut. Mit,
ja? Und das kann dir letztendlich keiner nehmen. Und ja, es kostet was und es ist auch völlig berechtigt, dass was kostet, weil Wirtschaft funktioniert ja auch so, muss ich dir ja nicht erklären. Wenn etwas günstig ist oder umsonst ist, dann greifen wir in den meisten Fällen nicht hin. Klar gibt es eine Zielgruppe, die da gerne abgreift und sich gerne bedient, aber diesen Sinn, jetzt würde ich mal einen Kamm nehmen und einen Kamm scheren, nein, aber die Zuhörer wissen, wie das gemeint ist, die sind dann auch nicht so drauf, dass sie sagen, okay, daraus versuche ich jetzt größer zu werden, daraus versuche ich jetzt noch besser zu werden. Von daher muss man da immer ganz klar differenzieren, aber jeder muss halt wissen, für eine Leistung, für eine Dienstleistung bezahle ich einfach ein bestimmtes Entgelt.
Genau, und wenn man zu den Besten geht, ich bin jetzt im Ende Februar bei Tobias Beck, 2 Tage. Und dafür könnte ich auch, ich glaube, knapp einen Monat in die Karibik fliegen für
zum
das
gleiche
Geld. Ja. So. Und die Nachfrage bei dem, weil er einfach der Beste in seiner Nische, in seiner Persönlichkeitsentwicklungssparte ist, ist halt so groß, dass er diese Preise ja nehmen muss.
Ja, klar.
Da passen ja nur 80 Leute in das Seminar. So. Und der hat ja auch nicht bei diesem Preis angefangen. Sondern immer die Nachfrage hat nachher am Endeffekt den Wert bestimmt.
Klar.
Und wenn ich jetzt bei den Besten lernen will, dann muss ich halt auch mal ein bisschen tiefer in die
Tasche greifen. Ne? Und ein netter Beieffekt ist an dieser Stelle ja auch, du hast ja dann bei dem Seminar zum Beispiel auch wirklich 80 Leute, die wissen wollen, wie es geht.
Genau.
Und die wirklich das Mindset haben und mit denen du dich unterhalten kannst. Du kennst es ja, du kannst dich ja auch nicht mit jedem über bestimmte Dinge unterhalten, weil manche Menschen setzen sich einfach nicht damit auseinander, haben andere Vorstellungen von dem und, was völlig legitim ist. Aber da in dem Moment hast du halt wirklich nur die Zielgruppe, die du dann auch in dem Moment haben willst. Und das ist halt sehr, sehr charmant.
Absolut. Ja.
Gut, dann haben wir jetzt das Thema Selbstständigkeit ausführlich besprochen und ist halt auch immer sehr, sehr wichtig, das wirklich nach außen hin zu tragen. Wir hatten es ja auch am Anfang besprochen, das ist ja auch das Format dieser Podcast-Geschichte, dass man einfach diese Geschichten, diese Stories einfach mehr nach außen trägt. Weil wenn man Zeit ein bisschen zurückschraubt, bei dir und bei dir ein bisschen mehr als bei mir, dann ist es ja so, Thema Unternehmertum war für die meisten eher so ein Tabuthema, so elitärer Kreis für bestimmte Leute, ich weiß nicht, ob es was für mich ist und dem ist ja einfach nicht so, muss man ganz klar sagen. Und deswegen muss man halt immer mehr nach außen hin tragen, weil das führt letztendlich auch dazu, dass Menschen sich auch trauen, ihre Hobbys, ihre Vorstellungen letztendlich zu Beruf zu machen. Und jeder, der sagt irgendwie, ja, das ist zu riskant, Bullshit. Wenn du selbst entscheidest, wo die Reise hingeht, dann bist nur du das einzige Risiko, nicht das Unternehmen, für das du arbeitest, was bei der Personalversammlung irgendwas beschließt, was nicht mit dir besprochen wurde und. Von daher wirklich sehr, sehr wichtig, die Geschichte immer wieder nach außen hin zu tragen. Robert, es gibt ja jetzt auch Tage, an denen läuft das nicht so prickelnd. Da denkt man sich, ja, würde ich lieber liegen bleiben, würde ich doch wieder meinen Job wechseln, wie auch immer. Wo nimmst du dir den Antrieb, um zu sagen, okay, jetzt erst recht, trotzdem weitermachen und nicht den Kopf in die Sand zu stecken?
Das ist eine schöne Frage, weil es jetzt die letzten Wochen gerade wieder so war. Also der Antrieb kommt ganz klar aus diesem, ja, warum tue ich das? Ja, wenn man das einmal für sich geklärt hat, dann steht man alles durch. Also bei uns, wir hatten gerade Ärger mit dem Finanzamt, wir hatten gerade ein kaputtes Auto. Bei uns kam gerade in den letzten Wochen alles auf einmal und wir mussten viel, viel mehr Geld ausgeben, als uns irgendwie lieb war. So, und ja, wenn du so in deine Familie guckst, in den Stammbaum guckst, dann gibt es immer wieder so Punkte, wo einer was so richtig gemacht hat, dass der Rest der Familie bis heute davon profitieren kann. Und ich habe ja 4 Kinder. Wir haben bei uns in der Familie ist es so zweigeteilt. Die eine Hälfte sind Unternehmer und die andere Hälfte sind so Lehrer, auch in sehr, sehr spannenden Berufen, aber sind angestellt. Und ich war immer auf der Unternehmerseite. Zum Beispiel ein großes Vorbild für mich ist mein Onkel. Ja, mein Onkel war einer der jüngsten Tankstellenpächter Deutschlands. Der hat direkt nach der Wende als erstes in Hoyerswerda damals eine Aral-Tankstelle aufgemacht. Und der hatte auch so viele Tiefschläge, so, aber es gab für den niemals irgendwie überhaupt den Gedanken, das aufzugeben, ja, so, weil für ihn sein Warum klar war. Welches das ist, weiß ich nicht, das weiß er selber, aber ich weiß es, was es für mich ist. So, für mich sind es die Kinder, weil ich möchte, wenn meine Kinder groß sind, sagen wir mal 18, 19, ja, dann sollen sie sich nicht mehr mit diesen Fragen beschäftigen müssen, mit denen ich mich damals beschäftigen musste. Die Frage war ja damals, wo werde ich später wohnen? Ja, wie kriege ich ein Dach über den Kopf? Wie kriege ich mein Essen in den Kühlschrank? Wie kann ich mich fortbewegen? Ja, das waren alles so Themen, wir mussten ja bei Null anfangen, mit denen ich mich erstmal jahrelang auseinandersetzen musste. So. Und für meine Kinder möchte ich das nicht. Ich möchte, wenn die dann soweit sind, dass sie gucken, was sie machen wollen, dass sie sich, die einzige Frage, die sie sich stellen sollen, ist, was will ich machen? Ja, so. Und nicht, wie habe ich ein Dach über dem Kopf? So. Das Dach ist da. Ja? Das Haus steht da. So, könnt ihr drinnen wohnen, ist dann euers. So. Das möchte ich für meine Kinder. Weil, wenn ich in die Vergangenheit gucke, mein Opa, der ist leider mit 39 verstorben, hatte einen Autounfall. Also quasi in dem Alter, in dem ich heute bin, ist er verstorben. Und der hat kurz vor diesem Autounfall, hat er noch ein sehr, sehr cleveren Schachzug gemacht. Und zwar, es war damals noch DDR-Zeiten und die hatten ein Haus gemietet im Schlossgarten am Tannenhof. Und die waren jetzt nicht groß wohlhabend, aber die haben ganz gutes Geld verdient. Und der hat alles dafür getan, dieses Haus zu kaufen. So, das wollten damals einige Leute nicht. Mhm. Aber der hat nicht, auch das, da hat er sich reingebissen und hat das geschafft. Er hat dieses Haus gekauft und ist dann kurze Zeit später verstorben. Mhm. In diesem Haus wohnt heute meine Mutter mit ihrem Ehemann, meine Schwester mit ihrem Kind. Mhm. Ich bin da einmal die Woche, hinter dem Haus ist die Schule von meinen Kindern. Die Kinder gehen immer nach der Schule dann zu der Oma. Also über Generationen profitieren wir jetzt von dieser einklugen Entscheidung von meinem Opa. Und so möchte ich, dass das für meine Kinder auch ist, dass die später zurückgucken können und gucken und sehen können, ey, Mama und Papa, die haben damals kluge Entscheidungen getroffen, die uns heute das Leben erleichtern. Und wir können jetzt noch klügere Entscheidungen treffen, die unseren Kindern das Leben erleichtern, weil wir uns mit diesen Fragen und diesen Ängsten, mit denen sich Mama und Papa beschäftigen mussten, gar nicht mehr beschäftigen müssen. So. Und ich habe, für mich ist das wirklich auch noch nicht immer so klar gewesen wie heute. Das ist wirklich ein Prozess, da hinzukommen, da Klarheit zu finden. Und ich habe heute früh meine Tochter gefragt, was wünschst du dir denn, oder nicht ich, meine Frau hat sie das gesagt, was wünschst du dir denn von Mama und Papa, wenn du mal groß bist? So, und sie hat tatsächlich gesagt, ohne Mist, sie hat gesagt, dieses Haus hier, aber wisst ihr, ihr könnt vorher noch einen Pool in den Garten bauen. So, gut, den Pool muss sie sich jetzt wirklich selber dann bauen. Ja, so, aber das ist halt auch das, was den Kindern dann tatsächlich jetzt schon, die sind 8 Jahre alt, eine Sicherheit gibt, dass sie wissen, okay, dieses Haus hier ist irgendwann mal meins. Ja? Und das ist der innere Antrieb. Und wenn dann da solche Täler kommen, und die Täler kommen ständig, ja? Also man ist ja immer eine Weile in so einem Flow, wo alles funktioniert, und dann kommen wirklich Phasen, die manchmal über Monate gehen, wo gar nichts funktioniert. Und wenn du aber dieses innere Warum hast, und bei mir sind es einfach wirklich die Kinder, dann kann dich das nicht umhauen. Ja? Sondern du sorgst weiter dafür, dass die diese Ängste nachher nicht haben müssen. Ja? So. Und das geht natürlich mit finanzieller Freiheit, wenn du es in den Jahren deiner Unternehmung, das kann 20 Jahre dauern, ja, es schaffst, irgendwann finanzielle Freiheit zu erreichen, dann hast du alles getan, um den Generationen nach dir zu helfen. Ja? Sie ist bei meinem Stiefopa aus Hamburg, Kim, der ist leider auch schon verstorben, der hat ein Antiquitäten-Import-Export-Unternehmen gehabt. Und das hat er wirklich, bis er dann irgendwie einen Schlaganfall hatte, hat er da richtig Gas gegeben. Und seine Kinder, die und deren Kinder und deren Kinder, die werden immer davon profitieren, weil der hat ein ganzes Immobilienportfolio weltweit aufgebaut, hat denen Millionen hinterlassen sozusagen, und die können sich mit ganz, ganz anderen Themen beschäftigen, als wir es zum Beispiel tun müssen. Ja? Wir müssen uns erstmal mit dem Thema beschäftigen, wie können wir die finanzielle Freiheit erreichen. Die haben die schon. Ne? Sie sind dann schon irgendwie spirituell unterwegs. So. Und das möchte ich für meine Kinder einfach auch. Und das ist ja der Antrieb dahinter, auch wenn es nicht läuft, weiter Gas zu geben.
Ja, mit deiner Familie, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, hat das Leben eine ganz, ganz andere Bedeutung. Da bin ich ganz bei dir und ehrt dich auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und ich denke, dass du das auf jeden Fall schaffst. Hast du dir eine Deadline gesetzt, zu wann du bestimmte Ziele erreichen willst?
Das habe ich mal gemacht.
Okay.
Die erste Deadline habe ich mir mit 17 gesetzt. Da habe ich gesagt, bis 30 will ich nicht mehr arbeiten müssen. So. Das war blöd, ja. Weil dann hat das nicht geklappt. Mit 32 war ich erstmal pleite. So, und wenn man sich dann die Ziele mit 17 anguckt, dann denkt man, okay, jetzt habe ich ja mein ganzes Leben nichts erreicht. So, stimmt's ja nicht. Ich habe ja diese Erfahrung von 17 bis 32 bis zu dieser Pleite, die habe ich ja gesammelt und kann dann diese Erfahrung weitergeben und kann dann auch zwischen 32 und 40 dafür sorgen, diese Fehler nicht noch beizumachen. Und dann hatte ich mir tatsächlich mal so eine, ich habe so ein Hobby, ich bin nebenbei an der Börse unterwegs und habe mir da auch so Ziele gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, bis dahin musst du irgendwie so viel Rendite gemacht haben, dass du die ersten Millionen zusammen hast. So. Dann erreichst du das nicht und versuchst es auf Biegen und Brechen und dann geht's nach hinten los. Ne? Deswegen, das Ziel, was ich mir jetzt setze und meine Frau sich auch setzt, ist, jeden Tag ein Stück besser zu werden als den Tag davor. Und das geht ganz einfach. Du kannst zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass ich viel von meinem Handy abgelenkt werde. Also habe ich alle möglichen Apps, die mich ablenken, erstmal vor meinem Startbildschirm geschmissen und habe da eine App aufgetan, die heißt Todoist. So, da kannst du dann To-Dos anlegen, Checklisten anlegen, die du machen willst. Und das bringt dich in eine unheimliche Produktivität. Und lässt dich deinen Tag viel, viel besser gestalten als den Tag, wo du das noch nicht hattest. So, und wenn du das jeden Tag machst, dich um 0,1% verbesserst, dann wirst du zwangsläufig irgendwann in dem Level ankommen, wo dir nichts mehr passieren kann.
Das geht nicht. Das ist die beste Rendite, die man sich vorstellen
kann. Genau. So, und das ist ein Ziel, was ich mir setze, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Jeden Tag den inneren Schweinehund, ein bisschen mehr auszutricksen und zu sagen, ey, komm, diese Woche gucke ich mal gar nicht Netflix, ja, sondern beschäftige mich nur mit meinen Büchern, ja. So, man denkt ja, man hat keine Zeit zum Lesen und dann irgendwann guckt man, okay, wie viel Zeit habe ich denn jetzt irgendwelche Schwachsinnserien geguckt? Hätte ich mal lieber gelesen, ja. Schwachsinnserien müssen auch mal sein, ist klar. Ne? Das ist ja, der Kopf abstellen muss einfach mal sein, aber besser ist es, ein schönes, produktives Buch zu lesen und ja, das sind so die Ziele, die ich mir persönlich setze. Natürlich haben wir auch Umsatzziele, gerade im Salon und auch mit unserer Extensions-Firma, die muss es einfach geben, um dann irgendwie zu gucken, okay, haben wir jetzt einen Erfolg gehabt oder nicht. Aber so diesen unbedingten Druck, ey, bis 40 muss ich die finanzielle Unabhängigkeit. Nein. Ja, so. Ich wäre schön, ich habe nicht mehr so viel Zeit noch bis Oktober. So, aber ja, eine Deadline gibt es da nicht. Ja, also die Deadline ist, dann bin ich tot. Ja? Und wenn ich tot bin, sollte das Ziel erreicht sein. Und ob es dann jetzt mit 50 ist, 60, 70, 80, es geht ja immer irgendwie auch weiter. Also selbst wenn wir jetzt, ich kenne ja Leute, nehmen wir mal den Alexander Christian, der hat alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Ja, wir waren bei denen im Haus, ein riesen Anwesen, 80.000 Quadratmeter in Bad Münstereifel, riesengroß, so mehr geht nicht. Normalerweise würdest du jetzt denken, ey, dieser Typ braucht gar nichts mehr machen. Ja, warum arbeitet der überhaupt noch? So, der hat doch alles erreicht, der hat doch alle seine Ziele erreicht. Nee, hat er ja nicht. So, der will ja noch mehr Menschen erreichen und noch mehr Menschen zeigen, wie macht man das? Wie kannst du mit Storytelling dein Unternehmen so weit von so? Das wird er da so lange machen, bis er wahrscheinlich nicht mehr sprechen kann. So, dann machen es vielleicht seine Söhne weiter. Ja? Aber wenn es für den zum Beispiel eine Deadline gegeben hätte, wenn er gesagt hätte, was weiß ich, so und so viele Millionen oder so, dann bist du irgendwann fertig und ja, und dann bist du tot. Nee.
Das ist ein sehr guter Punkt und macht die ganze Geschichte natürlich nachhaltiger. Und wenn du sagst, okay, du hast deinen Beruf zum Job gemacht, dann ist es auch nie Arbeit. Und das, was du jetzt letztens angesprochen hast, passt auch sehr gut. Ich hatte heute Morgen, ich mache ja morgens jetzt immer so ein paar Zitate, die ich teile. Ja. Und heute war tatsächlich mein Zitat, nutze jeden Tag als Chance, um dein Ziel, deinen Träumen näher zu kommen. Und das ist es letztendlich, wirklich verbindlich zu bleiben, To-Dos zu hinterlegen und produktiv zu arbeiten. Und jeder Mensch, der sieht, wie schnell das Leben zu Ende sein kann, weiß halt, was das Leben für eine Bedeutung hat. Und wenn du wirklich an dem Punkt bist, wo du nicht sagst, wir sitzen hier und arbeiten, sondern wir sitzen hier, unterhalten uns über Philosophie, unterhalten uns über unternehmerische Dinge und erreichen dadurch andere Menschen. Und was ist das für dich, Arbeit? Das ist ja keine Arbeit. Nee. Also das ist etwas, was wir nebenbei machen, was uns Spaß macht. Unter Umständen verdienen wir dadurch Geld, wie auch immer. Ne? Und wenn das funktioniert hat, dann wirst du auch nie sagen, okay, ab dann und dann möchte ich nicht arbeiten. Ab dann und dann finanziell frei zu sein, ist eine andere Geschichte. Ja. Und das entscheidet letztendlich jeder für sich selbst, was er oder sie haben will und wie viel Zeit noch für sich persönlich da ist, für die Familie und. Und das ist eine sehr individuelle Frage, aber man darf nicht sagen, okay, Arbeit ist gleich böse oder Arbeit ist gleich schlecht, im Gegenteil. Also ich freue mich immer, Persönlichkeiten kennenzulernen, die ihre Berufung gefunden haben, die Spaß daran haben, auch Menschen darüber zu erzählen und. Weil das unterscheidet letztendlich jeden erfolgreichen Unternehmer vom Selbstständigen.
Ja, absolut.
Gut, Tipps und Tricks hatten wir jetzt einige schon wiederholt. Wenn du sagst, da gibt es noch eine Geschichte, die ich auf jeden Fall den Zuhörern mitgeben will. Was ist da ein Punkt?
Okay, also ich hatte ja damals in der Zeit, wo ich vom Club zur Diskothek skaliert habe, sozusagen, das war eine ziemlich überstürzte Aktion. Und da habe ich einige strategische Fehler gemacht, die ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn ich mal 1-2 Tage länger darüber nachgedacht hätte und nicht so die Dollars in den Augen gehabt hätte. Ich will einmal kurz die Situation erklären. Ich hatte damals hier, wie gesagt, einen Club, Salon Roter Oktober hieß der. Und den habe ich sehr, sehr blauäugig aufgemacht. Quasi, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon. Ich wusste nicht mal, dass es ein Bauamt gibt.
Ja.
Und habe das quasi dort fertig gebaut und dann den Club eröffnet. Und dann stand das Ordnungsamt vor der Tür und hat gesagt, was machst du denn hier eigentlich? So. Und ich habe mir dann damals einen ziemlich coolen Architekten geholt, den Steve. Und mit denen zusammen habe ich so eine richtige Schlacht gehabt hier damals mit dem Stadthaus. Und man muss sagen, beim Stadthaus haben damals auch wirklich noch, heute arbeiten da wahrscheinlich auch noch ein paar coole Leute. Aber damals waren noch ein paar mehr coole Leute da unterwegs, mit denen man sich ganz gut an einen Tisch setzen konnte. Und so ist es uns gelungen, diesen Club 1,5 Jahre zu betreiben, ohne wirklich eine endgültige Abnahmegenehmigung zu haben. So, das heißt, wir hatten zwar eine Brandschutzprüfung da drin, also die Feuerwehr, das war alles tippitoppi, aber was uns zum Beispiel fehlte, war eine Lüftung. Ja. Und diese Lüftung hätte damals irgendwie knapp 40.000 Euro gekostet und das wäre nicht rentabel gewesen für so einen kleinen Club. Da passten 300 Leute rein. Wäre Quatsch gewesen. So. Und irgendwann habe ich dann nach 1,5 Jahren, ich hatte bereits irgendwie 3/4 Jahre eine Nutzungsuntersagung für den Club, habe dann aber Wochenende, wo das auf hatte, dafür gekämpft, den aufzulassen. So, also da auch schon voll das Kämpferherz, ja, war ja auch viel Herzblut drin. Auf jeden Fall war das Spiel dann irgendwann zu Ende und die Stadt hat gesagt, jetzt ist Schluss. So, und da weiß ich noch, da kamen 14 Polizeiautos bei mir auf den Hof gefahren, sind alle da reinmarschiert, haben gesagt, hier findet heute keine Veranstaltung statt. Und selbst an diesem Punkt habe ich es noch geschafft, durch Steve, ich habe mit Steve damals telefoniert, der hat mir dann so ein paar kluge Sachen gesagt, die ich den Polizisten in den Kopf hauen kann, was so Rechtsbeugung und so weiter angeht, haben wir es tatsächlich geschafft, diesen Abend noch durchzuführen und die sind wieder abgerückt. Ja? So, aber dann war es halt vorbei. Und ich habe damals mich dann getroffen mit der Marlene, die damals die Pächterin vom Heizwerk war und Amre, ihr Lebenspartner, der sie da beraten hat. So, mit denen habe ich mich also getroffen und die hatten dieselbe Situation. Also ich durfte die den Club dort nicht weiter betreiben ohne Lüftung.
Ja.
Und die hatten einen fertigen Club gebaut. Es fehlte denen aber Publikum. Und auch genehmigungstechnisch war das noch nicht ganz durch. War aber alles drin, Lüftung, alles war da. So. Wir befanden uns also quasi vom Energielevel auf dem gleichen Punkt. Wir waren kurz vorm Exodus. So. Und jetzt wollte ich natürlich so schnell wie möglich da rein. Und wir haben dann so ein bisschen gepokert und haben dann gesagt, okay, wir machen das zusammen, machen 50-50. Ja? Und da hätte ich mich aber an dem Punkt schon mal informieren können, okay, gibt es hier schon noch irgendwelche Rückstände, gibt es hier irgendwelche Punkte, die wir erstmal abarbeiten müssen, lohnt sich das denn überhaupt? Das habe ich nicht gemacht, ich wollte so schnell wie möglich rein. So dass wir dann den ersten Sommerveranstaltung hatten und das ging dann sofort hoch, 700, 800, 900.000 Leute, also war richtig Druck auf dem Kessel dann. Wir waren so die ersten 3 Monate erstmal damit beschäftigt, von mir Altlasten aus dem Roten Oktober zu bezahlen und von denen auch Altlasten, die sie schon den halben Jahr davor angesammelt hatten, zu bezahlen. Soweit, so gut. Kann man ja machen. Und wir haben dann 2-3 Jahre das gemacht. Mhm. Und er ist dann nachher ausgestiegen, hat seinen Anteil abgegeben und ich habe ein halbes Jahr später meinen Anteil abgegeben. So, und die waren aber noch in der Immobilie drin. Sie hatten da so eine Art Mietkauf. Und wenn ich jetzt schlau gewesen wäre, dann hätte ich an dem Tag, wo wir energetisch auf demselben Level waren und beide kurz vor Ausfall gesagt, ich mache das nur, wenn ich zur Hälfte in die Immobilie mit reinkomme. Dann wäre ich nämlich bis heute da, so wie die sind, noch der Vermieter. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich natürlich nur er hätte ja auch Nein sagen können, dann machen wir es nicht. Das Risiko wollte ich überhaupt nicht eingehen. Er hätte es wahrscheinlich gemacht, weil es wäre nicht weitergegangen dort. Weiß man nicht, ist jetzt Spekulation. So, aber da sollte man doch gucken, dass man nicht so schnellschussmäßig loslegt, sondern sich ganz genau alle Bedingungen anguckt und dann guckt, dass man da für sich noch das Optimale raushandeln kann. Ne? Das habe ich damals nicht gemacht, sondern habe schnell kommen. Ne? So, wir haben da trotzdem eine Menge Geld verdient. Das war alles cool, war auch eine coole Zeit und wir sind heute noch super gut befreundet. Wir treffen uns regelmäßig zum Essen und so. Aber da würde ich immer jedem empfehlen, okay, guck dir das ganz genau an und gucke, dass du langfristig das Beste dann für dich da rausholen kannst. So, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und was ich ja vorhin schon erzählt habe, wir hatten diese Haargeschichte ja schon mal gestartet. Da hätte man vielleicht auch dabei bleiben sollen, gucken sollen, okay, es ist schwierig gewesen, jetzt auch die letzten Jahre schwierig gewesen, eine Fabrik zu finden, die eine gleichbleibende, sehr gute Qualität hat. Ja, ich war in Istanbul bei den Türken und habe mir das da alles angeguckt. Die hatten wunderschöne Haare, die haben wir dann importiert, aber die Qualität ließ dann irgendwann nach. So, dann hatten wir da war die Qualität zu hart. Ja, für das europäische Haar, was wir hier brauchen, ging das nicht so. Und ich weiß nicht, ich habe vielleicht 40 Fabriken weltweit, Samples angefordert, damit wir gucken können, wo ist die Qualität am besten. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, bei Haarfabriken kannst du nicht einfach sagen, schick mir mal eine Probe, weil das machen die nicht, weil da gibt es wahrscheinlich zu viele, die versucht haben, irgendwie kostenlos mal ein paar Haare zu bekommen. Deswegen blocken die sowas gleich ab. Du musst immer erstmal 1 Kilo kaufen zum Testen. So. Und 1 Kilo, das kostet auf jeden Fall schon größeres Gehalt, sag ich mal, Monatsgehalt. Ne? So. Und das musst du halt aber machen, um diese Qualität zu finden. Und da dann dran zu bleiben. Und das auch in jungen Jahren schon durchzuziehen. Jetzt natürlich nachher mit 35 hatte ich ein anderes Mindset und habe das durchgezogen. Hätte ich dieses Mindset schon mit 24 gehabt, wie ich vorhin schon sagte, wäre vielleicht ein anderer Werdegang gewesen, würde man heute an einem anderen Punkt stehen. So habe ich natürlich die Erfahrungen, die ich jetzt weitergeben kann, gesammelt. Und wahrscheinlich kann ich aus dieser Erfahrung auch noch wieder das Geld aufholen, was ich da verloren habe, indem ich das einfach an andere weitergebe. Ne? Aber da wirklich zu gucken, nur weil ein Parameter nicht hinhaut, ist nicht gleich die ganze Idee schlecht, weil die Idee war damals schon genauso gut wie heute. Nur uns hat dieser Parameter gefehlt, dass wir diese Fabriken haben, mit denen wir konstant die beste Qualität hinbekommen. So, das würde ich Ihnen empfehlen, da drauf zu achten und da richtig Gas zu geben. Auf der einen Seite halt immer genau zu gucken und gute Verträge auszuhandeln, egal wie es brennt. Und auf der anderen Seite immer weiterzumachen und dabei zu bleiben. Der Amre hat mir beigebracht, damals in der Zeit, wenn du etwas unbedingt willst und in eine Verhandlung gehst, dann muss für dich mental klar sein, wenn deine Bedingungen nicht kommen, dann gibt's no deal, ja, weil es für dich nur eine Win-Win-Situation ist, wenn du deine Bedingungen dann auch hast. So, und dann ist es manchmal auch eine Win-Win-Situation zu sagen, no deal. So, hätte ich damals vielleicht gesagt, machen wir nicht, wäre vielleicht auch mal mit einem anderen Angebot auf uns gekommen. Vielleicht auch nicht, vielleicht wäre dann auch schon wieder, weiß man nicht. Ne? So, aber da zu gucken, okay, auch mal zu sagen, nee, dann gibt's den Deal halt nicht, ne? Wenn die Bedingungen nicht perfekt für mich sind.
Sehr gute Key-Learnings, vor allem, weil wir Unternehmer ja auch sehr stark dazu neigen, Entscheidungen schnell zu treffen, ja, was auch vorteilhaft ist. Aber in bestimmten Situationen muss man wirklich ganz klar in sich gehen und einfach schauen, okay, was ist nachhaltig meine Vision, meine Vorstellung? Und da dann wirklich unternehmerisch so zu entscheiden, dass es langfristig zum Erfolg trägt. Und das passt gut mit dem zweiten Punkt, mit den Parametern auch dann wirklich dran zu bleiben.
Ja.
Und nicht zu erwarten, okay, heute Firma gegründet, morgen bin ich Multimillionär.
Ja.
Das geht halt einfach nicht. Sehr wichtiger Punkt. So, jetzt haben wir uns ausgiebig, der Hund quietscht schon auch im Hintergrund, wir haben heute nämlich Gucci im Büro, ausgiebig über die Unternehmung unterhalten. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du mal nicht mit deinem Unternehmen oder mit der Entwicklung beschäftigt bist? Was machst du im Privaten? Du hast jetzt erzählt, du hast Kinder, eine Family, ihr seid hier in Schwerin sesshaft.
Genau.
Was machst du noch so?
Genau. Also, ich habe immer noch mein Hobby mit der Musik. Ja? Mhm. Also ich habe zu Hause immer noch meine Plattenspieler. Und wenn ich mal so wirklich für mich ganz alleine sein kann, was nicht so oft vorkommt bei vielen Kindern, dann lege ich immer noch gerne Schallplatten auf. Nur für mich, ja, ohne irgendwie was aufzunehmen oder hier einen Stream zu machen oder so, sondern wirklich nur für mich. Ich sammle auch immer noch Platten, also das ist nicht mehr die Dimension wie früher, aber da geht auch immer noch so ein Hunderter Flöten jeden Monat. Okay. Dann dreht sich natürlich das Privatleben hauptsächlich um die Familie. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, mir und meiner Frau. Wir haben alle unsere Kinder an der Waldorfschule. Mhm. Dort ist es sowieso so, dass man da viel mit reingibt, viel sich dort beteiligt, die Schule viele, viele Aktionen hat. Unsere Kinder machen beide Sport. Die sind die Tochter ist beim Volleyball. Mein kleiner Sohn Felix, der spielt Fußball. Das heißt, auch da sind wir immer unterwegs. So gibt's dann so Fußballturniere, Training. Ich bin dann tatsächlich 50%, würde ich sagen, meines Privatlebens bin ich das Taxi, fährst du von A nach B mit den Kindern. Dann bin ich natürlich, hatte ich vorhin auch schon mal erzählt, noch an der Börse unterwegs. Mhm. Das würde ich jetzt wirklich auch privat mit reinzählen, weil ich nehme mir manchmal morgens eine Stunde Zeit, mhm, von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, manchmal auch bis um 10 Uhr. Und dann beschäftige ich mich hauptsächlich mit Devisenkursen, mit Goldkursen, mit Aktienkursen. Und ja, hab da auch so, da spiele ich einen Long Turn auch, ja. Also ich will da jetzt nicht von heute auf morgen reich werden, sondern gucke einfach, was kann man da vielleicht für seine eigene Rente tun. Es ist einfach, es ist ein richtiges Hobby, also es interessiert mich wirklich sehr. Kann man auch zum Beruf machen. So, vielleicht ist es auch irgendwann der Hauptberuf. Ich habe das mal versucht, hauptberuflich Trader. Das war gerade so in dieser Findungsphase, wo ich mit der Diskothek aufgehört hatte. Hat damals nicht so funktioniert, war eine Zeit lang sehr erfolgreich, dann haben sich wieder Parameter verändert, mhm, man konnte nicht den Fokus drauf lassen, dann ging es wieder so ein bisschen bergab, so dass ich dann immer gesagt, okay, wir lassen das erstmal als Hobby. Ja, das ist eigentlich so das, was im Privaten halt ist, vor allem die Familie, mhm, ist einfach so, weil vier Kindern, wenn du auch den Ansatz hast, deine Kinder aufwachsen zu sehen, verbringst du einfach viel Zeit.
Klar, ne? Natürlich.
Ich habe mal irgendwo gelesen, wer sind die irgendwie 8 Leute aus deinem Umfeld, mit denen du am meisten zusammen bist. Ja, das sind meine Frau, mhm, meine 4 Kinder und dann unsere Mitarbeiter. Ja, mhm, also das ist so unser Hauptumfeld. Ich bin gerade dabei, dieses Umfeld zu erweitern. Wir waren ja jetzt auch schon mal abends zusammen unterwegs mit den Ramon Schlembach auch. Da zu gucken, okay, wie kann man das Netzwerk, dass man jetzt auch mal in ein anderes Umfeld noch kommt, in Schwerin aus unternehmerischer Sicht. Ne? Ich fahre ja oft zu diesen Seminaren, auch weil da dann ein Umfeld aus Unternehmern ist. mit denen ich privat auch viel in Kontakt bin. Ja, das ist so das selber. Ja, sportliche Aktivitäten, dafür bleibt nicht mehr so viel Zeit. Ich kann zu Hause Liegestütze machen, dafür ist noch Zeit. Nehme mir auch immer vor, irgendwie da mehr zu machen. Muss es jetzt auch langsam, ich werde jetzt 40 Jahre alt und manchmal zwickt es auch so im Rücken. Also ein bisschen mehr Bewegung muss ich reinkriegen, bin aber sonst eher bewegungsfaul. Also das kostet mich schon Überwindung, meine Kinder morgens mal mit dem Fahrrad zur Schule zu bringen. Das heißt, da in die Richtung geht eigentlich nicht so viel. Im Sommer bin ich gerne mit dem Boot unterwegs, solange das die Zeit zulässt. Wir hatten das vor, also wo nur Paulina da war, war das noch mehr. Jetzt mit mehreren Kindern, die mögen auch nicht alle unbedingt Boot fahren, können auch noch nicht alle schwimmen. Wenn die nachher alle schwimmen können, wird es vielleicht wieder mehr werden. Aber das ist auch was, was ich sehr gerne mache. Also ich fahre auf den Schrecken der See raus und bin innerhalb von 10 Minuten weg. Also wirklich resettet. Ich denke an gar nichts mehr. Ich sehe nur noch die Wasser, die Vögel zwitschern, irgendwelche Gänse oder Enten fliegen da lang. Ja, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, wie gesagt, viel Musik, ja. Ich habe auch oft abends, wenn alle schlafen, noch die Kopfhörer im Ohr und höre einfach Musik bei Spotify. Das bringt mich auch immer so richtig runter. Ja, ansonsten lese ich gerne gerade so Bücher zur Zeit aktuell, wo es um Führung geht, um Mitarbeiterführung. Gibt es ja viele, viele verschiedene Konzepte. So geht dann wieder das Privat ins Berufliche, aber bei uns trennt sich das eh nicht. Also für uns ist immer, ich sage immer, das ist das Leben. Ja, es gibt nicht Privat und Beruf, sondern das ist einfach das Leben. Und ja, so sieht unser Alltag aus. Ne? Morgens Kinder zur Schule bringen, dann nochmal nach Hause, ein bisschen zu sich kommen, dann mache ich mich fertig, dann fahre ich in den Salon, dann ja, gehen die ganzen Aktivitäten los und irgendwann nachmittags kommen die Kinder wieder und dann geht zum Sport oder dahin oder dahin oder dahin. Also
sind aber das ist ja das Geile, gut unterwegs. Ne? Dieses, man denkt ja auf den ersten Blick, wow, der hat ja gar kein Leben, aber durch diese Routine hast du halt einen bestimmten Ablauf und deine Kinder kriegen diesen Ablauf auch mit. Und wenn sie so schon groß werden, dann haben sie es ja für sich schon verinnerlicht. Und das ist so und so wichtig, dass man das wirklich auch konsequent durchzieht und da natürlich auch Vorbildfunktion direkt für die Kinder ist.
Absolut, 100%. Ja. Also es war früher, ich habe natürlich noch viele Freunde aus meiner Aktivität damals mit der Diskothek und ja, die sind auch manchmal, also eine Zeit lang, ich glaube, jetzt haben sie es aufgegeben, aber eine Zeit lang waren die auch so ein bisschen sauer, so, weil ich für die total zurückgezogen habe. Aber für mich war es so, als ich selber für mich geschlossen habe, diese Partyzeit, die bei mir lange ging und mit der ich auch Geld verdient habe, ist vorbei, war sie für mich auch vorbei. Also ich bin gerne auf Partys gegangen, würde heute auch noch gerne mal, mache ich auch ab und zu eine Party, aber die ist dann für mich auch um 2 zu Ende. Aber dieses Partyleben zum Beispiel mit bis morgens um 8 und 9, da, das ist einfach für mich abgeschlossen. Ne? Das ist so ein Kapitel, das ist zu, das gehört nicht mehr zu meiner Freizeit. So, meine Freizeit, dann bin ich lieber am Sonntag klar für mich zu Hause. Sonntags teilt sich das oft bei uns zu Hause auf. Meine Frau geht ihre Oma besuchen, die ist, glaube ich, 94, nimmt dann meistens alle Kinder mit, so, und dann habe ich auf einmal 4 Stunden für mich alleine und dann gehen die Plattenspiele an, ja, so, dann wird aufgedreht, dann lege ich meine Platten auf und das reicht mir, ne, so, da muss ich nicht mehr auf eine, es gibt in Schwerin gute Technopartys, aber ich muss da nicht mehr hingehen, um mir da irgendwie Spaß zu holen, ich brauche das nicht, also den Spaß-Effekt habe ich, wenn ich zu Hause alleine für mich auflege. So, zum Beispiel, ne? So, das sind dann so, ja, würde ich dann auch unter Privataktivitäten sehen.
Sehr, sehr stark. Ja, Robert, jetzt sind wir schon am Ende. Wo finden dich die Zuhörer, wenn sie mehr von dir erfahren wollen? Auf welchen Kanälen und was muss man eingeben?
Ja, guck mal, der Hund drängelt hier auch schon. ja, hauptsächlich auf Instagram, ne? Der Account heißt Herrholz. Nicht wie der Herr Holz, schönes Wortspiel, sondern Herr, Englisch Herr und dann Holz. Da war ich zusammengeschrieben, da findet man mich auf Instagram. Ich steigere da gerade meine Aktivität, was auch die Stories angeht. Ich werde mir da von dir auch noch ein paar Tipps und Tricks holen, ich das für mich noch einfacher gestalten kann, auch mit dem Handy. Das zu machen ist einfach unheimlich wichtig, dass man da schön in der Sichtbarkeit ist, auch als Unternehmer. Ja, da findet man mich. Man findet mich natürlich auf Facebook unter Robert Holz. Und ansonsten, ja, bin ich oft in der Buschstraße bei Madcard. Ich würde sagen, so die Woche bin ich ich bin, glaube ich, pro Tag so zwischen 3 und 4 Stunden im Salon. Mhm. Wir haben oben drüber unser Büro. Ja, da kann man mich finden und ansonsten, ja, auf unserem Stammtisch. Genau, als wenn du das hörst, ein Unternehmer bist aus Schwerin.
Melde dich.
Aber nur, wenn du auch skalieren möchtest.
Sehr, sehr cool. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes hinterlegen, dass man da auch nachklicken kann. Und dann hat es mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht zu anderen Themen nochmal zueinander finden.
Sehr gerne.
Und dann verfolgt auf jeden Fall Robert, verfolgt seine Philosophie, seine Vision und schreibt ihn gerne bei weiteren Fragen an. Er wird euch sicherlich früher oder später antworten.
Genau.
Perfekt. Mein Lieber, hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, mich auch, Mustafa. Also vielen Dank. Das war jetzt auch meine allererste Podcast-Erfahrung, Premiere, genau. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke, jetzt haben wir 1 Stunde, so unglaublich, ne?
Oder? Ja, 1 Stunde 16 mit Intro, Outro.
Genau. Zeit verging wie im Fluge.
Ja, ne? Das stimmt.
Ich muss davor sagen, wir haben uns vorher schon mal eine 1/2 Stunde unterhalten. Das stimmt. Es ging wirklich schnell, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mit meiner Story weiterhelfen, für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und falls noch irgendjemand irgendwelche Fragen hat und das jetzt gerade hört, schreibt mich gerne an bei Instagram und dann beantworte ich das gerne. Ja, muss sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne, mein Lieber. Bis dann.
Bis dann.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.